Wird mit Kamala Harris zum ersten Mal in der US-Geschichte eine Frau Präsidentin? Oder kehrt Donald Trump zurück? Der Ausgang der US-Wahl ist in Umfragen zufolge so eng wie lange nicht mehr. Im Schwerpunkt blicken wir einmal auf die wichtigsten Infos zur Wahl. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, den 4. November. Ich bin Kirsten Stünkel und ich habe euch diese Themen mitgebracht. Drogen für Europa, Hamburgs Rolle im globalen Kokainschmuggel. Immer mehr Ukrainer in SH finden einen Platz auf dem Arbeitsmarkt. Und zum Schluss gibt es noch einen kleinen Tipp. Bis wann müssen wir eigentlich unseren Rasen mähen? Es ist also alles dabei. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren Schwerpunkt.
Rund um die Wahl.
Morgen ist das soweit. Dann entscheidet sich in Amerika, wer Präsident wird oder eben Präsidentin. Neben der Präsidentschaftswahl fallen überall tausende weitere Entscheidungen. Besonders wichtig ist der US-Kongress mit Senat und Repräsentantenhaus. Den beiden Kammern, die über Gesetze in den USA bestimmen. Von den 100 Senatoren wird ein Drittel neu gewählt. Die Amtszeit beträgt 6 Jahre. Die 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus werden nur für 2 Jahre bestimmt. Sie werden komplett neu gewählt. Hinzu kommen Entscheidungen über Gouverneure und Kongresse vieler einzelner Bundesstaaten, Stadtparlamente, Schulbeiräte, Staatsanwaltschaften oder Volksabstimmungen zu Abtreibungen, der Frage, ob Maine eine neue Flagge bekommt oder ob in Denver künftig Pelze verboten sind. Und wir wollen natürlich jetzt auch wissen, wann es jetzt erstmal die ersten Hochrechnungen gibt. Weil einen fertigen Präsidenten werden wir wahrscheinlich morgen noch nicht direkt oder eine Präsidentin präsentiert bekommen. Denn das zieht sich ja alles ein bisschen hin. Wegen der vielen Zeitzonen in den USA gibt es nämlich keine einheitliche Schließung der Wahllokale. Stattdessen endet die Wahl in den Bundesstaaten im Osten zuerst. Den Abschluss bildet Hawaii. Anders als in Deutschland gibt es keine Prognose beim Schließen der Wahllokale und auch keine Hochrechnung während der Auszählung. Deutet sich allerdings aufgrund von historischen Ergebnissen und Vorwahlumfragen an, dass einem Kandidaten der Sieg in einem Bundesstaat kaum noch zu nehmen ist, dann rufen die großen Fernsehsender einen Gewinner aus. Diese Aussagen gelten als sehr verlässlich, denn die Sender unterhalten eigene Entscheidungstische mit teils jahrzehntelang erfahrenen Experten. Aber wann gibt es denn das finale Wahlergebnis? Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass es morgen Abend noch keinen Sieger gibt. Aber unmöglich ist es nicht. 2020, da wurde ja Joe Biden Präsident und da gab es das Ergebnis erst am Samstagmorgen, nach der Wahl. Anders als in Deutschland gibt es je nach Bundesstaat oft sehr unterschiedliche Auszählungsmodalitäten mit Computern oder nur auf Papier. Und bei sehr engen Entscheidungen sehen die meisten Bundesstaaten eine manuelle Nachzählung vor. Also nix mit ChatGPT. Ja, und wie geht's nach der Wahl weiter? Nach der Zertifizierung in den Bundesstaaten und möglichen Nachzählungen per Hand kommen die Wahlleute am 17. Dezember, ist also noch ein bisschen hin, in ihren jeweiligen Bundesstaaten zur Abstimmung zusammen. Im Januar wird dann im Senat noch einmal das Ergebnis zertifiziert mit dem Vizepräsidenten als Sitzungsleiter. Und die kennen wir ja schon. Und was das Wahlergebnis eigentlich für uns in Deutschland bedeutet, das haben meine Kollegen besprochen, und zwar im Expertentalk. Dabei waren die Präsidentin der American Chamber of Commerce, Simone Menne, Politikwissenschaftler Professor Dr. Thomas Jäger und unsere Berlin-Korrespondentin Rena Lehmann. Den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Ja, und weil gerade bei meiner Halloween-Party auch nochmal das Thema aufkam, warum die Kandidaten eigentlich auch ohne Stimmenmehrheit die US-Wahl gewinnen können, habe ich einfach euch nochmal auch den Artikel in den Shownotes dazu verlinkt. Wir begleiten die Wahlen für euch natürlich auch im Live-Ticker. Den gibt es bei uns unter anderem auf der Startseite. Und übrigens gibt es auch an der Uni in Hamburg eine lange Nacht der US-Wahl. Da könnt ihr das Geschehen zusammen mit anderen Interessierten verfolgen.
Weitere News aus Schleswig-Holstein.
Und wir blicken einmal nach Hamburg. In einem Feuerwehrauto, in Baumaschinen oder den klassischen Bananenkisten. Drogenschmuggler werden recht kreativ, wenn es darum geht, ihre Waren an die vorgesehenen Zielorte zu schmuggeln. Und das ist auch ziemlich erfolgreich, wie es scheint. Denn schon länger kommt immer mehr Kokain in Containern aus Südamerika nach Deutschland. Die Nachrichten, die habt ihr ja bestimmt bei uns auch schon verfolgt. Insgesamt hat sich aber die Menge der sichergestellten Droge zwischen 2018 und 2023 mehr als verzehnfacht, so der Hamburger Senat. 2018 hatten die Behörden in Hamburg 2,6 Tonnen Kokain sichergestellt, Letztes Jahr waren es knapp 34 Tonnen. Der Hamburger Hafen zählt zu den größten Europas, was ihn ja für den Drogenhandel so beliebt macht. Bei Millionen von Containern jedes Jahr ist es nämlich nahezu unmöglich, die gesamte Fracht zu kontrollieren. Doch es soll was passieren. Die vor einem Jahr ins Leben gerufene Allianz Sicherer Hafen soll helfen, den Drogenbanden das Handwerk zu legen. Seit Mai soll das neue Hafensicherheitszentrum dabei die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Zoll, Hafenaufsicht und Co. fördern. Auch die LKW-Kontrollen sollen zunehmen. Aber wie viel Prozent des nach Deutschland und Europa geschickten Kokains vom Zoll abgefischt werden, ist unklar. Schätzungen zufolge gelingt es den Behörden, nur 15-20% der illegalen Lieferungen abzufangen. Immer mehr Ukrainer, die in den vergangenen Jahren wegen des Kriegs nach Deutschland und somit auch nach Schleswig-Holstein geflüchtet sind, finden einen Job. Die Anzahl sozialversicherungspflichtig beschäftigter Ukrainer hier bei uns in Schleswig-Holstein stieg im vergangenen Jahr um fast 50%. Recherchiert hat dazu mein Kollege Carlo Jolly. Wie sieht denn die aktuelle Entwicklung aus, Carlo?
Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Ukrainer, die in festen Beschäftigungsverhältnissen in Schleswig-Holstein arbeiten, von ungefähr 4.600 auf 6.800, das ist also fast ein Anstieg um 50% angestiegen. Das ist schon eine ganz ordentliche Steigerung. Und vor zwei Jahren waren wir bei ganz wenigen ersten Festeinstellungen gewesen, die lagen also noch im 100er-Bereich. Also insofern ist der Anstieg im letzten, noch in diesem Jahr schon sehr ordentlich.
Und wie kommt es zu diesem Anstieg?
Es ist so, dass nahezu Tausende von den ukrainischen Kriegsflüchtlingen bei uns in Sprach- und Integrationskursen und in anderen Fortbildungsmaßnahmen sind und gewesen sind. Und die, würde ich sagen, tragen sehr deutlich erste Früchte. Und so kommt es, dass jetzt doch die Zahl derer, die in feste Jobs kommen können, zunehmend steigt. Es gibt allerdings natürlich immer noch Luft nach oben und es gibt auch verschiedene Probleme. Eins davon ist, dass die ukrainischen Flüchtlinge ja zum ganz überwiegenden Teil Frauen sind. Viele sind ja mit ihren Kindern hier und es gibt Probleme, die es natürlich anderswo auch gibt, aber die manchmal einfacher zu lösen sind, zum Beispiel mit der Betreuung von kleinen Kindern.
In welchen Bereichen sind denn die Ukrainer hauptsächlich tätig?
Ein Großteil der ukrainischen Kriegsflüchtlinge ist beschäftigt in der Logistikbranche und in der Gastronomie. Das sind die größten Bereiche und dazu kommt noch das Reinigungsgewerbe. Beim Logistiksektor ist es so, dass sowohl im Transport selbst als auch in der Lagerlogistik, also Helfertätigkeiten in den Lagern von ukrainischen Flüchtlingen, übernommen werden.
Danke an Carlo Jolly. Außerdem möchten wir euch an dieser Stelle auch nochmal den Podcast Vedoma empfehlen. Ihr findet ihn in der Audiothek. Es geht um Geschichten vom Ankommen von Ukrainerinnen und Ukrainern. Der deutsche Titel ist Zuhause. Und zum Schluss haben wir hier noch eine wunderbare Frage, zu der wir uns auch nicht einig werden konnten innerhalb der Redaktion. Mähen oder nicht mähen? Im Herbst ist diese Frage ja nicht so leicht zu beantworten. Wann der letztmögliche Zeitpunkt für den Rasenschnitt ist, das richtet sich allerdings nicht nach dem Kalender, sondern nach dem Wetter. Liegen die Temperaturen noch um die 15 Grad, also wie bei uns im Moment, bedeutet das Rasenmäher rausholen. Denn das Gras wächst bei diesen Temperaturen noch gut weiter. Fallen die Temperaturen allerdings unter 10 Grad, wird das Gras schon etwas träger. Und bei unter 5 Grad mag das Gras dann wirklich kaum noch wachsen. Da kann also der Rasenmäher dann getrost im Schuppen bleiben. Das war's. Die nächste Folge gibt's am Dienstag, den 5. November um 5.30 Uhr. Alle Themen gibt's auf saz.de zum Nachlesen und auch zum kostenlos Anhören. Habt einen guten Start in die neue Woche.